Ja, wir lesen also jetzt gemeinsam den Bibeltext aus Johannes 2, 1 bis 11. Am besten ist, wenn du eine Bibel hast, dass du gerade mitliest. Ja, wenn das möglich ist und du dir schnell holen kannst. Gut, Johannes Kapitel 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagt: Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm: Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana an Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. War eigentlich voll eine coole Geschichte und man versteht sie ganz gut, ganz einfach.
Ja, ich finde es genial, wie er diesem Bräutigam vor allem aus der Patsche geholfen hatte. Ich meine, das war absolute Katastrophe, wenn bei einer Hochzeit der Wein ausging. Das war vor allem für den Bräutigam der Ruin. Der konnte sogar angezeigt werden damals von der Seite der Braut. Das war so schlimm für, da kein Wein mehr war. Und Jesus hilft da aus der Patsche. Schon cool.
Ja, der hat so ein cooles Wunder gemacht. Und was mir gefällt, Jesus ist da so mitten im Geschehen. Er ist nicht so abseits in einem christlichen Ghetto. Er ist einfach so dabei, integriert sich. Das gefällt mir.
So richtig unter der Gesellschaft.
Ja.
Und ich meine, das ist schon cool. Ich meine, so einen ganz edlen Tropfen. Ich meine, da hätten sicher gerne noch viele Jesus eingeladen. Und was auch fantastisch ist, er hat dadurch seine Herrlichkeit gezeigt und die Jünger haben es gecheckt. Sie glaubten dann an ihn.
Mhm.
Ja.
Super. Aber eigentlich musst du jetzt predigen.
Ach so, ja, stimmt. Ja, aber bete doch noch für die Predigt und dann werde ich das machen.
Das ist eine gute Idee. Beten ist immer gut. Wir beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Gottesdienst. Danke für Gottes Wort und dass wir daran glauben. Und dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort und durch die Worte von Daniel, die du ihm aufs Herz gelegt hast. Danke für die Möglichkeit und rede du zu uns. Schenk, dass unser Herz sich verändert und wir es im Alltag umsetzen können und Licht und Salz sind in dieser Welt. Amen.
Amen. Okay. Im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, kannte ich einen alpinen Kristall- und Mineraliensucher. Und er erklärte mir, mit der Zeit bekommt man so einen Blick, wo verdächtige Stellen sind, wo sich Kristalle befinden könnten. Wenn er mit seiner Frau spazieren geht in den Bergen, dann schaut er einfach so und er freut sich über den, was ihm gerade so ins Auge springt. Aber wenn er in den Bergen ist, um Mineralien zu suchen, dann scannt er alles ab nach verdächtigen Stellen. Und ganz ähnlich können wir es beim Bibellesen machen. Wir können eine Geschichte lesen und uns einfach an dem freuen, was uns so ins Auge springt. Oder wir können schauen, wo gibt es da verdächtige Stellen, Stellen, die auf einen besonderen Schatz, auf irgendeinen Kristall hinweisen. Und in diesem Text gibt es einige verdächtige Stellen. Zum Beispiel, wieso sagt Jesus zuerst, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Und dann macht er doch ein Wunder. Also ändert er so schnell seine Meinung? Das ist irgendwie nicht Jesus gemäß. Oder wieso beschreibt Johannes dieses Wunder als Zeichen? Wieso sagt er am Schluss, das war ein Zeichen? Zur Erinnerung, im Johannesevangelium sagt Johannes zu 7 Wundern, es ist nicht nur ein Wunder, es ist auch ein Zeichen. Das heißt, nebst diesem Wunder eine symbolische Handlung für eine tiefere geistliche Wahrheit, eine Gegenstandslektion sozusagen. Aber was soll jetzt dieses Weinwunder darstellen? Und vielleicht noch etwas, hätte es nicht irgendwie ein vernünftigeres Wunder gegeben? Ich meine, natürlich war es schön für den Bräutigam und diese Festgesellschaft, dass sie wieder Wein hatten und sich amüsieren konnten. Aber wäre es nicht doch vernünftiger gewesen, er hätte etwas anderes gemacht, so zum Beispiel einen Aussätzigen geheilt, der wirklich keine Lebensperspektive mehr hatte. Also es war doch irgendwie ein Luxuswunder. Hätte es da nicht Dringlicheres gegeben? In den nächsten Minuten werde ich einiges von dem sagen, was ich da beim Graben gefunden habe. Sozusagen einige Kristalle, die zum Vorschein kamen. Die erste Person, die in dieser Geschichte erwähnt wird, ist Maria, die Mutter von Jesus. Und Lukas, der in seinem Evangelium so einen Überblick über die Biografie von Jesus gibt, legt auch da bei Maria einen Fokus. Er beschreibt diese Geschichte am ausführlichsten. Und in Kapitel 1 vom Lukas-Evangelium lesen wir, wie der Engel Gabriel zu Maria kam und ihr offenbarte, dass sie schwanger werden wird mit dem Messias. Maria war verlobt mit Josef, aber der war noch nichts mit Sex und sie konnte das nicht vorstellen. Aber sie glaubte Gott, sie glaubte diesem Engel. Diese Begegnung mit diesem Engel war im Privaten. Das heißt, mit der Zeit hätte wahrscheinlich Maria doch ab und zu hinterfragt, ja, habe ich das wirklich, war das wirklich real oder habe ich das irgendwie geträumt? Und um dem vorzubeugen, gab Gott eine geniale Hilfe an Maria. Er sagte, geh zu Elisabeth, das war eine Verwandte, mach einen Besuch bei ihr, sie ist auch schwanger. Maria ging und als sie Elisabeth sah, machte Elisabeth so eine Prophezeiung über Maria, dass absolut klar war, es stimmt, es ist von Gott. Maria trägt den Messias in sich. Maria blieb ungefähr 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie zurück in ihr Dorf, nach Nazareth. Die Arme. Stellen wir uns das vor. Maria, ungefähr 15 Jahre alt, kommt nach Hause, ihr Bauch wächst, aber sie ist noch nicht verheiratet. Und das in der damaligen Kultur, das war eine Katastrophe. Und wie in aller Welt sollte sie jetzt erklären, wie sie schwanger geworden ist? Ja, weißt du, der Heilige Geist kam, puh, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ihr Verlobter Josef war ebenfalls schockiert. Er wollte Maria verlassen, aber Gott sprach zu ihm. Er redete zu ihm in einem Traum und bestätigte, nein, Maria war nicht untreu. Ich habe das gemacht und sie wird den Messias gebären. Heirate sie. Josef tat das und er hielt zu Maria. Aber was war mit allen anderen im Dorf? Gott hatte auch anderen Leuten bestätigt, dass es von Gott ist, dass Maria den Messias gebärt. Aber das waren doch nur Einzelne. Den Hirten auf dem Feld in Bethlehem bei der Geburt. Oder Simeon und Hanna, kurze Zeit nach der Geburt, als sie Jesus beim Tempel darbrachten. Das waren für Maria sicher ganz große Hilfen. Aber niemand von diesen Personen wohnte in Nazareth, in ihrem Dorf. Ich stelle mir vor, jedes Mal, wenn Maria zur Tür rausging, stellte sie sich die Frage, was denken die anderen Leute? Später, als Jesus schon erwachsen war, sagten die Pharisäer zu ihm, wir sind doch schließlich nicht im Ehebruch gezeugt worden. Sagen sie zu Jesus, sozusagen, ja, wir haben einen Vater, nicht so wie du. Wie stark muss Maria unter diesem Ruf gelitten haben? Stell dir vor, du würdest in so einem kleinen Dorf leben, in dem du nie weißt, wer wie über dich denkt. Und selbst wenn du jemanden triffst, dem das gar nicht mehr präsent ist mit der Geburt, du hast trotzdem ein Problem, weil du dir Gedanken machst, was denkt die über dich. Und Jahre vergehen. 5 Jahre. 10 Jahre. 15 Jahre. 20 Jahre. 25 Jahre. Interessant ist, dass zweimal von Maria berichtet wird, dass sie die Worte Gottes in ihrem Herzen behielt. Einmal als die Hirten berichteten, was Gott durch die Engel sagte, und dann als Jesus 14 Jahre alt war, was er ihr anvertraute. Ihr Mann Josef war wahrscheinlich früh gestorben. Sonst hätte Jesus, als er am Kreuz hing, nicht Johannes beauftragen müssen, für seine Mutter zu sorgen. Das hätte ja dann Josef gemacht. Und auch hier in unserer Geschichte ist wahrscheinlich Josef nicht dabei, weil wir lesen nichts von ihm. Wenn das stimmt, wenn Josef so früh gestorben ist, dann war auch die Person weg, die sie am tiefsten verstanden hat. Und dann war sie eine alleinerziehende Mutter mit 4 Söhnen und mindestens 2 Töchtern. Und das in der damaligen Kultur. Vielleicht dachten viele, ja, sicher, Josef ist gestorben als Strafe Gottes, weil Maria so untreu war. Wir wissen es nicht, aber wir können uns vorstellen, wie viele Missverständnisse, wie viel Verachtung, wie viel Not, wie viel Verurteilung Maria erleben musste. Und 30 Jahre später, vielleicht ist Maria, war sie ungefähr 45 Jahre alt, eröffnete sich plötzlich eine Gelegenheit. Sie sind in Kana bei einer Hochzeit. Kana liegt ungefähr 5 bis 10 Kilometer von Nazareth weg, von ihrem Heimatdorf. Der Wein geht aus. Und in Maria beginnt es zu rattern. Wenn Jesus jetzt zeigen würde, dass er der Messias ist, dann wäre mein Ruf endlich rehabilitiert. Das ganze Dorf wüsste endlich, dass ich keine Ehebrecherin bin. Ah, auch die Frauen vom Markt, die mich so verachten. Und die Schulkollegin, die nicht mehr mit mir redet. Alle würden es sehen, dass ich recht habe. Es ist die Gelegenheit, endlich mal ein vernünftiges Leben zu führen. Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Und die Antwort, Frau. Frau, ich meine, das war schon eine höfliche Bezeichnung. Aber so benennt man nicht eine Mutter. Aber Jesus sagt nur Frau. Und dann sagt er, was habe ich mit dir zu tun? Übersetzt, was geht dich das an? Kennst du das? Du vertraust auf Jesus. Du wendest dich an ihn. Du bittest ihn um irgendetwas voller Erwartung. Aber er greift nicht ein. Er tut so, als geht ihn das gar nichts an. Ich kenne das. Mir, was mir lieb ist, auch als Pastor. Maria hat sofort begriffen, ich muss loslassen. Meine persönlichen Ziele, meinen Ruf, meinen Sohn. Gott hat es so eingerichtet, dass für Mütter das Loslassen bereits beim Durchtrennen der Nabelschnur beginnt. Dann folgt es Abstillen. Aber manche Mütter und Väter hören dann nicht auf mit Loslassen. Hören dann auf mit Loslassen. Zum Leidwesen ihrer Kinder und auch sich selber. Kinder sind eine Leihgabe. Und wie Doris und ich merken, muss man immer loslassen, auch wenn die Kinder erwachsen sind. Das Loslassen unserer Kinder ist ein Übungsfeld, das ganze Leben loszulassen, bis hin zu unserem Ruf. Und was so barsch klingt, war im Grunde sehr liebevoll. Jesus wusste, dass er bereits 3 Jahre später tot sein wird. Das heißt, für Maria war das Loslassen von ihm umso dringlicher. Aber was Maria jetzt antwortet, ist die letzte Aussage in der ganzen Bibel, die uns von Maria überliefert sind. Das heißt, es ist wie ein Vermächtnis, das Maria weitergibt. Die letzten Worte, die Gott von ihr in der Bibel haben wollte. Und sie helfen uns. Sie helfen auch allen, die Maria ganz besonders verehren, als Mutter Gottes. Die letzten Worte, die Gott von Maria überliefert haben wollte, lauten, was Jesus euch sagt, das tut. Also Maria nimmt sich zurück und sagt, was er euch sagt, das tut. Sie selber versteht Jesus gerade nicht. Wahrscheinlich ist sie enttäuscht. Das mit dem Ruf ist immer noch nicht geklärt. Gerne hätte sie es anders gehabt. Aber sie macht euch klar, orientiert euch nicht an mir. Was er euch sagt, das tut. Und die Frage ist natürlich, wie konnte Maria mit dieser Enttäuschung oder in dieser Enttäuschung so gut reagieren? Ich glaube, es ist genau das, was zweimal betont wird. Sie hielt Gottes Wort in ihrem Herzen. Sie bewegte es ständig. Sie lernte es auswendig. Sie hat es ständig wiederholt. Und das hat ihren Charakter und ihr Vertrauen zu Gott gestärkt. In Vers 6 kommen wir jetzt zu einer dieser Stellen, die für Kristallsucher ziemlich verdächtig ist. Dahinter könnte sich etwas verbergen. Wie ich erwähnte, da sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen und gleich drauf macht er ein Wunder. Was soll das? Die Antwort finden wir in der Bibel selber. Wenn Jesus von seiner Stunde spricht, dann bezieht sich das in allen Stellen der Bibel immer auf seinen Tod und auf sein Erhöhtwerden. Also Jesus liebte seine Mutter. Und er wusste, dass sie wegen ihm schon 30 Jahre lang litt unter ihrem zwielichtigen Ruf. Und ich glaube, am liebsten hätte er sich gleich als Messias offenbart. Schon Maria zuliebe, aber auch er hätte sich manches ersparen können. Aber er wollte mehr. Er wollte den ganzen Weg bis zum Kreuz gehen, wo er dann für uns gestorben und auferstanden ist. Für dich und mich. Und deshalb sagt er zu Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mein Tod und meine Auferstehung ist noch nicht gekommen. Und so offenbarte sich Jesus nicht als Messias, aber er zeigte schon mal etwas. Er zeigte etwas von seiner Herrlichkeit und verwandelte das Wasser in Wein. Und er demonstriert damit gleichzeitig eine geistliche Wahrheit. Er macht eine Gegenstandslektion. Das erste dieser sieben Zeichen, das lesen wir in Vers 6. Ich lese nochmals, in der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Ganz interessant, wie er das formuliert. Also nochmals, in der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge und dann macht er einen Einschub, wie sie die Juden für die damaligen Waschungen benutzten. Das heißt, diese Waschungen, die waren nicht von Gott vorgeschrieben. Die haben die Juden gemacht. Im Kommentar von meiner Studienbibel von John MacArthur steht Folgendes bei diesem Vers. So eine Waschung hatte nichts mit dem Waschen schmutziger Hände zu tun, sondern war eine zeremonielle Reinigung. Die Zeremonie beinhaltete, dass jemand Wasser aus einem Krug über die Hände einer anderen Person goss, deren Finger nach oben zeigen mussten. Anschließend wurde ihm Wasser über beide Hände gegossen, wobei die Finger diesmal nach unten wiesen. Danach musste jede Hand mit der Faust der jeweils anderen gerieben werden. Die Juden dachten, durch diese äußere Waschungen werden wir innerlich rein. Aber es funktionierte nicht. Es war eine tote Religion. Sie machten 650 Gebote und dann mit den Untergeboten zu diesen 650 gab es tausende von Geboten, die sie einzuhalten hatten, um Gott zu gefallen. Und jetzt nimmt Jesus genau diese Steinkrüge, lässt sie mit Wasser füllen und schafft etwas ganz Neues, Wein. Also das Wunder ist, dass Jesus aus Wasser einen edlen Tropfen, den Wein machte. Er zeigte darin seine Herrlichkeit. Und das Zeichen dahinter war, eure tote Religion reicht nicht. Ich schaffe etwas Neues, eine Erlösung, die nicht durch das Einhalten von Ritualen geschieht, sondern durch eine innere Erneuerung. Und es war nicht irgendein Wein, wie wir gelesen haben. Das war der beste Wein des ganzen Festes. Und es war viel Wein, das waren etwa 600 Liter. In der Bibel ist Wein ein Symbol für Freude. Das lesen wir in den Psalmen, in den Propheten. Und die Botschaft dahinter ist, ich werde nicht eure tote Religion verbessern, ich schaffe etwas Neues, eine Erlösung, die von innen kommt, eine Erlösung, die Freude und Überfluss bedeutet. Aus der Früchte wachsen, wie Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Liebe, Geduld, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wer, bitteschön, möchte nicht mit solchen Menschen zusammen sein? Den Jüngern hat dieses Wunder sehr geholfen. Wir lesen in Vers 11. Sie sahen seine Herrlichkeit und glaubten an ihn. Aber was war mit Maria? Als Jesus 3 Jahre später gestorben und aus den Toten auferstanden war, gingen die Jünger nach Jerusalem zum Pfingstfest. Das heißt, die ganze Umgebung ging dahin. Aber es wird ausdrücklich erwähnt, dass Maria, die Mutter Jesu, auch dabei war, in Apostelgeschichte 1. Und dann geschah es. An Pfingsten kam der Heilige Geist auf diese Menschen, sichtbar für alle. Weil die konnten plötzlich in Sprachen und Dialekten reden, die sie niemals gelernt hatten. Und wir können davon ausgehen, dass die Leute, die an der Hochzeit zu Kanaan waren, alle an diesem Fest dabei waren. Ja, alle von Nazareth waren da. Und jetzt wurde klar, Maria hatte recht. Sie hatte tatsächlich den Messias geboren. Sie ist keine Ehebrecherin. Jetzt war es klar. Und ich kann mir vorstellen, dass viele aus dem Dorf zu Maria kamen und sich entschuldigten für diese Verurteilung in den letzten 30 Jahren. Im Psalm 145, 19 steht, Gott erfüllt die Bitte der Menschen, die ihm gehorchen. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Gott stand zu seinem Wort. Aber bis Maria das erlebte, dauerte es über 30 Jahre. Wie hat Maria das ausgehalten? Ich glaube, weil sie Gottes Wort in ihrem Herzen hielt und immer wieder bewegte. Und weil sie Gottes Ziel über ihre persönlichen Wünsche und Ziele stellte. Hätte Maria nur das Ziel gehabt, dass ihr Ruf wiederhergestellt wird, wäre sie im Laufe der Jahre sicher verbittert geworden. Sie konnte nur fröhlich bleiben, weil sie dieses Ziel Gott übergab und sich darauf konzentrierte, jeden Tag für sich, für Gott zu leben. Doris liest zurzeit in einem Andachtsbuch von Sarah Young und beim Abschnitt vom 9. Januar steht Folgendes. Oft fühlst du dich sehr gestresst, weil du willst, dass Dinge geschehen, bevor die Zeit reif ist. Dieses Andachtsbuch ist so geschrieben, als wenn Gott jetzt direkt eben zu uns redet. Und dann sagt er, meine Souveränität, also von Gottes, wenn Gottes redet, meine Souveränität beweise ich unter anderem auch dadurch, dass ich bestimme, wann etwas geschieht. Wenn du in meiner Nähe bleiben und die Dinge auf meine Weise tun willst, dann bitte mich, dir Schritt für Schritt den Weg zu zeigen. Lass mich dein Tempo bestimmen und stürme nicht länger mit voller Geschwindigkeit auf dein Ziel los. Werde langsamer und genieße den Weg, den du in meiner Gegenwart zurücklegst. Also lass mich dein Tempo bestimmen und stürme nicht länger mit voller Geschwindigkeit auf dein Ziel los. Werde langsamer und genieße den Weg, den du in meiner Gegenwart zurücklegst. Der letzte Vers, Vers 11, fasst diese ganze Geschichte zusammen. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus hat sein erstes Zeichen, er veranschaulichte, dass er etwas Neues schaffen wird. Etwas Geniales. Die tote Religion hatte kein Wasser mehr. Und er schuf etwas Neues, eine fröhliche Erlösung. Und wenn das Christsein für dich tot ist, wenn dein Atheismus oder woran du immer glaubst, woran du dich immer hältst, wenn das tot ist, wenn das kein Wasser mehr gibt, wenn du ausgetrocknet bist, dann mach mit, lies Johannes. Er wird auch in den anderen Kapiteln, im nächsten Kapitel darauf eingehen, wie Jesus das machte. Nicht eine Religion, sondern eine Erlösung, die echtes Lebenswasser bringt. Eine Variante, wie du da ganz konkret mitmachen kannst mit der Predigtreihe, wird nachher Marianne Wiltsche erklären. Aber ich ermutige, auch jetzt über diese Geschichte weiter nachzudenken. Vielleicht schon heute beim Mittagessen, wenn du nicht alleine Mittag isst, sondern mit jemandem zu anderen, dann tausche über diese Predigt aus, über diese Geschichte. Oder du kannst es anhand des Manuskriptes tun. Ich gehe auch da zum Beispiel kurz auf die Frage ein, ob Jesus hier nicht der übermäßige Weingenuss fördert. Eine Möglichkeit ist auch die Vertiefung und das Miteinandergehen in Kleingruppen. Unsere Gemeinde ist so aufgebaut, dass sie aus Kleingruppen besteht. Wer nicht in einer Kleingruppe sein kann, da können wir viel zu wenig sozusagen bieten als Gottesdienst, weil das reicht nicht. Aber wenn du dabei sein kannst, dann ist das eine ganz große Hilfe. Und ihr könnt in der Kleingruppe diese Geschichte vertiefen. Ich habe auch einige Ideen, sogar ein Quiz dieses Mal. Das wird sicher genial. Aber unabhängig von all den Hilfen, ich ermutige dich, dasselbe zu tun, wie Maria tat. Gottes Wort ständig im Herzen zu bewegen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, dass du Bibelverse auswendig lernst. Beim Lernen von Versen, da wiederholen wir die ständig und plötzlich fällt uns ein oder mir auf, ja, wieso ist das eigentlich so komisch formuliert? Wieso könnte man das doch viel einfacher und dann muss man nachdenken und plötzlich findet man wieder irgendetwas. Und es prägt unseren Charakter und unser Vertrauen. Maria hat dieses Bewegen von Gottes Wort geholfen, 30 Jahre lang zu überstehen, aber nicht nur zu überstehen, sondern ihr Ziel zu erreichen. Und dann, damit dieser Gottesdienst jetzt nicht so eine Einbahnstraße ist, werden wir gleich aktiv. Wer während jetzt diese nächsten Wochen, während dieser Predigtreihe, mindestens 5 Bibelverse auswendig lernen möchte, kann mir jetzt ein SMS schreiben. Das heißt, du kannst einfach schreiben, du hast meine Nummer und du kannst schreiben, ja, ich mache mit oder kannst auch sonst etwas Nettes schreiben oder einfach nur einen Daumen oder wie auch immer. Und das heißt, du sagst damit, okay, ich mache mit, ich lerne Verse. Vielleicht 5, das tönt jetzt nicht so viel, aber das Ziel wäre, dass du die so gut lernst und so oft wiederholst, dass du sie noch Jahre kannst. Von 2 Leuten weiß ich, dass sie bereits am Lernen sind. Und eben, wenn du da mitmachen willst, ich finde es genial. Doris wird nachher, nach dem Gottesdienst, beim Abschlüssen, dann sagen, wie viele jetzt hier geschrieben haben, wie viele da mitmachen in unserer Aktion. Jetzt werden wir ein Lied miteinander singen und das Lied fasst das ganz vieles nochmals genial zusammen, dieses erste Lied. Gott ist ein Gott, der redet. Gott ist ein Gott, der redet. Vielen Dank euch als Musikteam.